Nachdem nun schon einige in Urlaub gefahren sind, sind wir hier geblieben. Aber ich hoffe, dass Sie auch so viel Freude haben und Stille und auch an diesem Sonntag einen Blick in die herrliche Schöpfung Gottes. Ich möchte Sie grüßen heute Morgen mit dem Wort: Herr, wir sind deine Werke so groß und viel und du hast sie alle weise geordnet. Und die Erde ist voll deiner Güter. Wir wollen miteinander das Lied von Joachim Neander singen, Himmel, Erde, Luft und Meer, 595, alle 6 Verse. Beten. Du heiliger, ewiger Gott, unser Vater, wir kommen heute Morgen zu dir und spüren, wie wenig wir begriffen haben von deiner Größe und von deiner Macht. Wir lebten auch in den letzten Tagen so für uns hin und nahmen all die vielen Gaben und Güter, die du uns anvertraut hast als unseren Besitz,
Dabei willst du uns doch in dem allem zu dir hinziehen. Gib uns heute Morgen eine ganz neue Einstellung, einen ganz neuen Blick, dass wir aus unserem Leben dir Lobgesänge singen. Wir wollen dir danken für deine Güte, mit der du uns nachgehst. Wir wollen dir danken für deine Liebe, mit der du uns begleitest. Wir wollen dir danken für deine Treue, weil du uns bis heute nicht losgelassen hast. Und wir wollen alles, was uns in Ängsten und Sorgen bewegt, bei dir niederlegen. Du sorgst ja für uns, und dann muss alles gut werden. Und das wollen wir jetzt auch in der Stille tun und dir alles bringen, was uns bewegt. Wir möchten dir danken, dass du Gebet erhörst. Amen. Unsere Schriftlesung steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, wenn Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen. In ausgelegten Bibeln ist es Seite 230 im Neuen Testament, 1. Petrus 2, Vers 18 bis 25. Schlägt Paulus ein ganz ungewohntes Thema an. Er spricht nämlich von der Not der Sklaven und was Sklaven für ihre Befreiung tun können. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Gottesfurcht den Herren unter. Nicht nur den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Launenhaften. Denn das ist Gnade, wenn jemand ohne Schuld Unrecht leidet, weil sein Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr eurer Verfehlungen wegen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr wegen eurer guten Taten leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, hat doch auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen folgen sollt. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Munde kein Betrug war, der nicht mit Schmähungen antwortete, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt, sondern es dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünde mit seinem Leib ans Holz hinaufgetragen hat, damit wir, wenn wir für die Sünde gestorben sind, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wollen nun das Lied singen, wer nur den lieben Gott lässt walten. Dieses Lied, das sehr stark auch Generationen vor uns in ihrem praktischen Verhalten, im täglichen Leben geprägt hat. 298, die Verse 1, 2 und 5. heute als Predigtext aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 50, Vers 15 bis 21, Seite 68 in den ausgelegten Bibeln. 1. Mose 50, 15 bis 21, am Ende des 1. Mosebuches. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten und ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Herr, schließ uns dieses Wort auf. Amen. Die Brüder Josefs waren sehr mutige Leute. Sie haben keinen Augenblick davor zurückgeschreckt, ihren kleinen Bruder Josef zu ängstigen und ihn sogar als Sklaven zu verkaufen. Aber sie haben doch plötzlich Angst bekommen. Lange Zeit hatten sie keine Angst. Lange Zeit gingen sie daran vorüber und konnten nicht mitempfinden mit dem Schrecken, den ihr Bruder befallen hat. Aber Angst haben sie gehabt, erst als sie in Gefahr waren. Damals, als sie nach Ägypten gezogen waren und dieser gestrenge Superminister Ägyptens sie ängstete und sagte: Spione seid doch, da erschraken sie. Und da kam zum ersten Mal der Gedanke auf, ob das alles, was sie jetzt erleben müssen, nicht Vergeltung ist. Sie wussten ja nicht, dass es ihr Bruder war. Aber sie hatten eine Angst, die sicher jeder Mensch heute hat, dass es eine Art der Vergeltung gäbe. Die Griechen nannten es Nemesis. Irgendwann wird das heimgezahlt, was man Böses getan hat. Und noch viel mehr sind sie erschrocken, als sie den Benjamin mit hinunternahmen und zum Schluss ausgerechnet in dem Sack Getreide bei Benjamin der Silberbecher des Superministers gefunden wird. Das ist doch nicht möglich. Und dann sind sie miteinander zurück und waren erschrocken. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Gibt es nicht eine ausgleichende Gerechtigkeit in dieser Welt? Zum dritten Mal sind sie erschrocken, als der Vater tot war und jetzt Josef vor ihnen stand. Und sie sagen: Böses muss abgeurteilt werden. Sie hatten ein Rechtsempfinden und sagten: Der Josef kann gar nicht daran vorbei, dass er mit uns abrechnen muss. Interessant, wie die Bibel solche Zustände von Menschen beschreibt, die Menschen empfinden. Hinter der Angst steht sehr oft ein berechtigtes Gefühl. Die Angst, es könnte etwas in unserem Leben geschehen, was wir verdient haben. Seitdem ich dies begriffen habe, kann ich auch bei Besuchen, etwa im Krankenhaus, gerade bei Menschen, die kaum Bezug haben zum christlichen Glauben, viel freimütiger reden. Ich habe den Eindruck gemacht, dass auch Menschen in schweren Schlägen, die sie treffen, genauso empfinden wie die Brüder Josefs, dass sie sagen: dass ich so krank bin, das ist sicher die Folge von manchem in meinem Leben, was nicht bereinigt ist. Die Menschen unserer Tage haben ein viel feineres Empfinden für die ungelösten Fragen. Wir Christen tun manchmal so, wie wenn die Frage der Schuld die Menschen nicht bewegt. Natürlich redet man über Schuld nicht, aber gerade der moderne Mensch spürt ganz deutlich, in meinem Leben ist viel unrichtig, falsch, verkehrt. Und wenn etwas Böses ihm widerfährt, ist sein erster Gedanke, ach so, jetzt wird mir heimgezahlt. Ach, das muss ich also mit Recht büßen, das widerfährt mir. Das ist kein christlicher Gedanke, sondern heidnischer Gedanke. Und mir ist heute Morgen ganz wichtig in diesem Gottesdienst, dass Sie in Ihrem Leben Klarheit drüber haben. Wenn Ihnen Schweres widerfährt, ist dies nicht Gottes Gericht. Sie dürfen das nicht verwechseln. Gottes Gericht, das kommt am jüngsten Tage. Oder wenn Sie heute vor dem gekreuzigten Jesus stehen und Ihre Schuld ihm zu Füßen legen. Wenn Sie heute durchs Gericht durchgehen und Ihr Leben bereinigen. Und dann wissen wir Christen, das Schwere, was uns widerfährt, das hat mit unserer Schuld so nichts zu tun, als ob das verrechnet werden könnte, als ob wir das tragen könnten. Das ist ja wieder dieser falsche Gedanke, als ob man die Verfehlungen seines Lebens abbüßen könnte. Ich möchte Sie bitten, dass Sie in Ihren Lebensführungen hier Klarheit haben. Darum sind sicher Menschen oft so bedrückt und belastet, wenn ihnen Schweres widerfährt, wenn sie Sorgen und Ängste haben, weil sie das nie gelöst haben. Und ich möchte Sie dringend bitten, dass Sie als Christ vor Gott Ihr Leben lösen und nicht so wie die Brüder Josefs in der Angst stehen bleiben über den ungelösten Schulden ihres Lebens. Josef war ganz anders. Als er Böses in seinem Leben bekommt und ihm übel mitgespielt wird, denkt er nie wie seine Brüder. Denkt er nie, ach, das habe ich ja verdient und da wird jetzt etwas heimgezahlt. Sondern, jetzt haben Sie genau das Gegenteil, er kann das Böse seines Lebens vor Gott annehmen und einordnen, weil er auch in dunklen Wegstrecken seines Lebens sich unter der Führung Gottes weiß. Die ungläubigen Menschen müssen ja drüber lachen und sagen, wo ist denn Gottes Führung? Nehmen wir mal das Beispiel vom Josef. Da sieht man ja gar nichts von Gott. Da sieht man nur, wie Menschen einem mitspielen können, was es Gemeines gibt und Hinterhältiges. Kennen Sie das auch? Man sieht in den vielen Kapiteln überhaupt nichts von der Nähe Gottes. Es sieht so leer und trostlos aus, wie bei vielen von uns, die sich alleingelassen fühlen in einer Welt, wo es Gemeinheit und Hass und Selbstsucht und Intrigen und Unrecht gibt. Und der Josef hat die Ruhe dessen, der Gott vertraut. Er überlässt sein Leben Gott und er kann auch das Böse und das Dunkle aus der Hand Gottes empfangen. Das ist die Glaubenshaltung, nicht die der Brüder Josefs. Und darum ist die Führung Gottes, von der wir reden, kein Hirngespinst, sondern etwas sehr Fassbares. Führung Gottes, das wünschen wir uns, wenn wir nicht richtig wissen, wohin wir gehen sollen und welche Entscheidung wir treffen sollen. Aber Josef zeigt uns, dass Führung Gottes noch viel mehr ist. Führung Gottes, das heißt, in dunklen Stunden kann man ganz froh und gelassen sein. Denk nicht in deiner Drangsalhitze, dass du von Gott verlassen bist. Auch dann, wenn über ihnen die Wellen zusammenbrechen und sie meinen, jetzt gehe ich unter. Dass sie sagen, mein Schifflein wird von meinem Herrn geführt. Und wenn ich gar nichts sehe und spüre, ich bin ganz getrost, er ist da. Sie müssen mit Ihrem Leben gewiss sein, ob Sie von Gott geführt sind. Sonst kriegen Sie keinen Frieden, sonst können Sie die Angst nicht überwinden, sonst werden Sie nicht ruhig. Ich hoffe, dass Ihnen nicht so viel Schweres widerfährt wie Josef. Er hat auch einen einsamen Rekord aufgestellt. Und ich gehe wohl nicht fehl, dass es ein bisschen besser bei ihnen aussieht, aber dass sie das von Josef nehmen. Ich will mich der Führung Gottes anvertrauen. Ich habe ihnen 3 Ratschläge dazu. Erstens, dann dürfen sie selber nicht dazwischen funken. Das ist die größte Gefahr, wenn man sein Leben von Gott führen lässt, dass man plötzlich meint, jetzt müsse man selbst handeln und jetzt müsse man selbst Lösungen erzwingen, die das Dunkle vermeiden lassen. Der Josef hat in der ganzen langen Geschichte, die in der Bibel mit einer großen Ausführlichkeit geschildert ist, nie den Versuch gemacht, dem Schweren zu entfliehen. Es wäre ihm sehr leicht gewesen, aber er wollte nie einen Tag Freiheit haben, ohne dass Gott ihm die schenkte. Er wollte nie aus dem Gefängnis entkommen, ohne dass es von Gott ihm geschenkt war. Er erwartete die Durchbrüche aus der Hand Gottes. Und das sieht so aus, wie wenn dies eine sehr passive, duldsame Haltung wäre. In Wirklichkeit ist dies eine sehr aktive Rolle des Glaubens. Ich will einmal die Stationen noch aufzählen. Was war das ein Gefühl für einen Josef, als ihn die Brüder den Sklavenhändlern verscheubelten um ein paar Pfennige? Und er dann auf dem Sklavenmarkt stand in Alexandria und verkauft wurde, wo die Leute kamen und prüften, was seine Muskelkraft ist und was seine Gesundheit wohl ist, wo sie ihn wie ein Tier behandelten. Kann das ein Mensch überhaupt aushalten? Wenn sie ihre Würde von der Meinung der Menschen beziehen, halten sie es nicht aus. Dann brauchen sie Lob und Anerkennung von Menschen. Aber der Josef hat sein Urteil von Gott. Und das macht ihn ruhig. Lass die Menschen reden, wie sie wollen. Die können mich behandeln wie ein Tier. Er weiß sich von Gott auch an diesen dunklen Platz hingestellt. Und wenn man das einmal jetzt praktisch für sich nimmt, dass die Würde unseres Lebens uns von Gott geschenkt ist, dass uns dies gelassen macht, auch wenn Menschen uns herabsetzen, in der Ehre abschneiden und uns beleidigen. Josef geht seinen Weg. Und der Herr gab ihm Gnade. Und es gelingt ihm auf diesem untersten aller Wege, das Vertrauen der Mächtigen dieser Welt zu gewinnen. Das Vertrauen eines Potiphar, das war damals der Justizminister in Ägypten. Und das Vertrauen der Menschen fällt ihm zu. Das sind keine Dinge, die wir erzwingen können oder die uns in der Natur mitgegeben wären. Das zeigt uns die Bibel. Wenn man Gott vertraut, bleibt es nicht so dunkel, sondern er kann uns unverdient plötzlich beschenken. Es war, wie wenn er angeschlossen gewesen wäre an die große Fülle des schenkenden Gottes. Und dann kam diese dunkle Situation mit der Frau Potiphar. Und wir heute mit unserer Auseinandersetzungen, Fragen der neuen Moral. Wir denken immer wieder, wie kann der Josef nur so zielstrebig seinen Weg gehen, obwohl er doch nie in seiner Jugend die 10 Gebote gelernt hatte. Die gab es doch erst ab dem Sinai. Aber die Gebote Gottes entspringen so folgerichtig seiner Liebe, dass er klare Ordnungen gibt, und wir nicht unser Glück und unsere Befriedigung auf krumme Touren und auf Kosten des anderen suchen müssen. Josef sagt, ich kann solch großes Übel nicht tun und meinen Herrn Potiphar verletzen und ihm das rauben, was ihm gehört und nicht mir. Das war für ihn die Folge, Nein zu sagen, obwohl die Frau in ihn drang, schlafe bei mir. Er sagt Nein. Er hätte ja denken können, wenn ich mich mit dieser Frau arrangiere, dann geht mir's gut, dann bin ich lebenslang ein gemachter Mann. Ich kann Playboy-Leben spielen. Ich habe eine ganz große Rolle in Ägypten. Und das will er gar nicht. Das ist ihm zu keinem Augenblick verlockend. Er will keine Freiheit. Er will nicht vom Sklavenstand befreit sein, wenn nicht Gottes Führung ihn dorthin treibt. Und er hat Angst,
nur irgendwo selbst etwas damit zu helfen. Lieber flieht er ohne Mantel und ohne Kleidung aus diesem Hause, als dass er diesem menschlichen Streben nachgibt. Und wenig später, ich sage es, sammelt sich im Leben Josefs, als er im Gefängnis war und dort mit den Mundschenken und mit dem Bäcker sprach, und der Mundschenk ja nach 3 Tagen frei wurde, da sagt er diesem Mundschenken, vergiss mich nicht. Haben Sie auch schon einmal mit Menschen bittere Erfahrungen gemacht? Der Mundschenk vergisst ihn, wie wenn es ein Regenschirm wäre, den man irgendwo liegen lässt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meinen Regenschirm gelassen habe. Der Mundschenk, ach, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass der Josef, der ihm doch geholfen hat, ihn bat, dass er beim Pharao einmal seinen Namen erwähnt und auf das schreiende Unrecht hinweist. Ich rede jetzt zu denen, die sagen, ich könnte von meinem Leben ähnliche Geschichten erzählen. Ich habe einmal alles gegeben einem Menschen und dann hat er mich weggestoßen. Hat mich vergessen. Aber Josef wurde nicht bitter. Wir werden bitter. Das ist ja immer diese Empfindlichkeit, die uns selber schmeicheln will. Dieser Josef lebt die Führung Gottes und er will nicht Gott dazwischen funken. Er will bloß treu den Weg gehen und wenn es jahrelang durch die Nacht geht. Wenn Sie das Geheimnis des Segens Josefs erkennen wollen, müssen Sie erkennen, wie er Gott vertraut. Da steht in Ihrer Bibel oben drüber, Josefs Edelmut, so ein Unsinn. Ist doch kein Edelmut, sondern Josefs Glaube. Das ist doch nicht irgendwo eine Charaktereigenschaft, die man mitträgt und sagt, das ist so eine nette Figur. Ich merke oft in Gesprächen, wie dann manche sagen, ich bitte Gott immer, dass er mir Liebe gibt. Oh, die haben wir alle nicht. Ich bitte Gott um Geduld. Geduld haben wir alle nicht. Aber die Frage ist, ob sie Glauben haben und ob sie aus Glauben Liebe haben. Das hat Josef nicht aus Edelmut in sich getragen, sondern das hat Josef im Glauben gelernt. Und da hat er gemerkt, entweder glaube ich oder ich sinke in ganz andere Tiefen ab, wenn ich die Hand Gottes ausschlage, der mich führt. Und wir müssen das auseinanderhalten, weil Glaube nicht irgendwo bloß so ein Gedankengefühl ist, sondern eine Lebenshaltung, die Gott vertraut. In den entscheidenden Krisenpunkten des Lebens Gottes Wort vollnimmt. Aber tatsächlich ist wahr, dass in Israel man die Gestalt Josefs gerne nahm, um jungen Leuten ein Erziehungsideal anzubieten. In den Schulen hat man das gelehrt. Heute gibt es wahrscheinlich kaum mehr Erziehungsideale. Und wenn Sie etwa die Spruchsammlung Salomos lesen, diese ganz wunderbare Schau eines wirklich menschlichen Wesens, dann spüren Sie, wie er dahinter das Bild Josefs kommt, dieses ruhigen Menschen, aber die er doch nicht in sich hat, sondern die er nur davon hat, weil er glaubt und weil er Gottes Hand packt und sagt, ich will mein Leben bloß mit Gott leben und dann bin ich gesegnet. Eine richtige Antwort ist wie der Kuss auf die Lippen, so heißt es in den Sprüchen. Das ist Josef, der nicht bitter wird. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen ist ein Wort geredet zur rechten Zeit. Das kann doch nur der, der im Glauben steht, weil er nicht nach seiner natürlichen Art zurückschlagen muss, sondern weil er um den Segen Gottes weiß. Das Zweite. Kein Tiefschlag haut ihn zusammen. Manche haben Schwierigkeiten, immer wieder die Führung Gottes richtig einzuordnen in ihrem Leben. Dann sagen sie, ja, dann macht Gott also all das Böse. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, das Böse, das in der Welt geschieht, wird nicht von Gott gemacht. Gott hat noch nie einen Krieg gemacht. Gott hat noch nie an der Kanone geschossen. Gott ist noch nie betrunken im Auto auf der Straße gefahren und hat 4 Leute getötet. Noch nie. Gott hat noch nie einem den Fuß gestellt, dass er fällt. Das sind Menschen, die das tun. Und dieses Unheimliche, was in der Welt geschieht, wird ja von Menschen gemacht. Und in der Josefs Geschichte sind es doch Menschen, die wir zeigen können mit Fingern. Wir können sagen, die waren es, die Brüder. Also bitte verwechseln Sie das nicht.
Auch die Krankheiten sind nicht Gott. Die Krankheiten sind böse Mächte, die auf unser Leben sehr stark einwirken können und die Gott wüten lässt. Nur das steht in der Bibel, dass Gott es geschehen lässt. Gott lässt den Josef hinein, wo wirklich alle bösen Mächte losgelassen sind. Über dem Josef schlägt es zusammen. Und man muss sagen, also, dass man hier noch Haltung bewahrt, Ruhe haben kann, das ist unbegreiflich. Wie kann Josef dies tun? Er weiß, dass hinter diesen dunklen Mächten Gott, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Gott führt die Regie. Und das müssen Sie wissen. Ich denke jetzt an so viele, die unter uns sind und am Ende sich fühlen in der Bedrohung der Krankheit. Da sage ich Ihnen auf den Kopf zu, dass Gott die Regie führt, auch mit der Krankheit. Und man müsste jetzt einige aus unserer Mitte reden lassen, die das plötzlich entdeckt haben, die seitdem Ruhe haben, selbst im Leben mit unheilbaren Krankheiten. Sie wissen, Gott führt die Regie. Und ich habe ein großes Ziel, auf das ich zulebe. Und erst recht, wenn man meint, man sei von Menschen verlassen und betrogen. Wie viele unter uns sind verwundet, weil sie einmal Liebe zu einem Menschen empfanden und diese Liebe wurde zur schlimmsten Bitterkeit ihres Lebens. Wenn sie spüren, Gott führt mein Leben, er ist der, der Regie führt. Ich will ihm nur jetzt alles überlassen, nur selbst nicht handeln. Und wieder ist mir da so wunderbar an dieser Stelle, wie eben Josef ganz anders denkt als seine Brüder. Nicht, dass er Schuld abtragen muss im Leben. Lassen Sie den Unsinn. Sie können nicht Schuld abtragen. Ihre Schuld kann nur Jesus abtragen. Die müssen Sie bei ihm beichten. Aber dann dürfen Sie Ihr dunkles Leben gehen, im Wissen, dass er durch Sie seine Pläne vollführt. Und Josef sagte seinen Brüdern sehr klar, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, das ist klar, es waren böse Absichten. Gott aber, der kann hinter jeden Schachzug, den böse Menschen machen, einen ganz anderen Schachzug noch bringen, den setzt keiner matt. Und darum sind wir so froh, weil nichts Dunkles geschehen kann. Auch ist groß, wie Josef seinen Brüdern dann sagt, dass Gott ihn deshalb bewahrt hat, weil er einen großen Plan mit seinem Leben hat. Das ist gut, wenn wir auch immer daran denken, dass Gott nicht nur an die individuellen Gefühle denkt, wenn er uns Erfahrungen seiner Güte schenkt, sondern er will ja noch viel mehr, dass unser Leben tragend wird für sein Reich. Warum erhält uns Gott bis heute am Leben? Damit wir heute Mittag satt werden beim Mittagessen oder damit wir einen schönen Urlaub machen oder damit wir heute fröhlich sind. Nein, damit unser Leben Frucht trägt für seine Ewigkeit. Und Josef kann das so sicher sagen, Gott hat ja mich am Leben erhalten müssen, weil mein Leben noch Frucht bringen musste. Es hat ja noch ein Ziel gehabt in dieser Welt. Und solange wird Gott sie am Leben erhalten, bis ihre Pläne ausgeführt werden können, die Gott in sie gesetzt hat. Das Dritte, Josef reagiert ganz anders. Die Brüder des Josef hatten sich schon gewundert, wie großmütig ihr Bruder Josef zu ihnen war, als er sich zu erkennen gab. Aber als der Vater gestorben war und sie von der Beerdigung heimkamen, er wurde ja einbalsamiert und dann nach Israel zurücktransportiert, da haben sie gedacht, aber jetzt kommt's. Erschütternd, wie sie ein Leben lang die Schuld mit sich herumtragen und sie nie sich eingestanden haben. Warum haben sie eigentlich mit ihrem Bruder nicht öfter darüber gesprochen? Aber über Schuld redet man nicht. Und es wäre wirklich trügerisch, wir würden meinen, nur weil die Menschen nicht drüber reden, sie hätten kein Schuldempfinden. Sie haben ein großes Empfinden von Schuld. Und sie dachten, jetzt wird er sich rächen, jetzt muss er doch schließlich an uns handeln. Warum handelt Josef nicht so an ihnen? Das ist doch ganz natürlich, das ist doch verständlich, dass er sagt, also einmal muss ich so meiner Selbstgeltung wenigstens Raum verschaffen. Ich muss doch das wenigstens die anderen mal spüren lassen. Wir sagen dann immer, wir machen es ja nicht zu unserer Genugtuung, sondern wir machen es den anderen als Lektion, damit die besser werden, als Erziehungsfaktor. So umschreiben wir meist unsere Rachehandlungen. Warum eigentlich nicht handelt Josef so? Ich will Ihnen den Gedanken zum Schluss noch wichtig machen. Wir sprechen heute fortwährend über die Bergpredigt. So eine Modewelle. Jedes Wort zum Sonntag und jede Morgenandacht im Funk läuft zurzeit über die Bergpredigt. Und da wird den Menschen gesagt, dass sie eben nicht Rache üben sollten und ihre Feinde lieben sollten. Und das ist doch so unbrauchbar. Wer kann denn das? Da legen wir den Menschen eine Last auf, die sie nie tragen können. Können sie es denn? Können es denn die, die predigen, die tun so, wie wenn man es könnte? Man muss den Menschen das nur sagen. Sondern wir wissen doch, sobald uns so Schweres widerfährt, dann reagieren wir ja. Wir müssen uns wehren, wir fahren aus der Haut. Warum tut das Josef nicht? Und wieder haben sie den gleichen Punkt, aus Glauben. Und darum können sie das Handeln nicht vom Glauben lösen. Und wer heute so tut, dass er den modernen Menschen gleichsam das ethische Handeln verkaufen könnte ohne Glauben, der wird zum Betrüger der Menschen. Der täuscht sie. Und das ist das Gemeinste, was man heute tun kann, im Zeichen des Christentums die Menschen zu Handlungen zu nötigen, an denen sie zerbrechen müssen, die sie gar nie halten können. Das kann nur ein Josef still sein. Und sehen Sie es aus seiner Schau einmal an. Er weiß sich unter der Führung Gottes, und da wäre es ja töricht, wenn er sich aufspielen würde, als ob er Recht schaffen müsste, als ob er seine Brüderlein erziehen müsste. Das ist doch nicht seine Sache. Und dann verstehen Sie, warum Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, man soll den Feind lieben. Doch nicht, weil er eine neue Ethik verkündigt hat, sondern weil dies glaubende Christen leben, die etwas erfahren haben von dem Gott, der sie schützt und der sie bewahrt. Und nur wer das weiß, der kann ganz gelassen und froh sein. Und weiß, Schuld muss ich nicht heimzahlen, das muss Gott. Und Gott muss richten, ich kann das nicht. Er stellt es aber dem anheim, der da Recht richtet. Wenn Sie dies am Ende noch betrachten, dann wird Ihnen deutlich, wie Josef natürlich ein Vorbild, ein Urtyp Jesu ist. Da blitzt das auf, was nachher in Jesus wiederkommt, der durch die Nacht geht, misshandelt und verfolgt und niedergedrückt. Und er segnet, wenn ihm geflucht wird. Weil er sein Leben in die Hände des Vaters befehlen kann. Und das meint Jesus wirklich, dass sie die gleiche Geborgenheit haben sollten in dieser wilden Welt. Dass sie den gleichen Frieden brauchen, der Friede, der höher ist, als die Welt begreifen kann. Weil es ein Frieden ist, den nur die haben, die durch die Wirklichkeit hindurchsehen auf den gegenwärtigen Gott. Und das macht uns ruhig, wenn sie sich führen lassen, wenn sie ihr Leben nicht mehr in der eigenen Regie leben, sondern wenn sie sich dem großen Gott anvertrauen und sich ihm verschreiben. Amen. Wir singen nun noch von dem Lied 539, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. 539, die Verse 1, 5, 6 und 7.
beten. Himmlischer Vater, wir sind oft so verwundert, wenn uns Schweres widerfährt und uns auferlegt wird. Und wir sind oft so bedrückt, wenn wir dunkle Wegstrecken geführt werden. Dabei bist du vorher schon auch im Leben deines Sohnes durch solche Dunkelheiten hindurchgegangen. Und wir dürfen in die Fußstapfen deines Sohnes treten. Du weißt, wie hart es uns oft wird, wie wir selbst dazwischen funken wollten und uns Befreiung verschaffen. Und wir vergessen dann ganz, dass du doch da bist und dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Herr, mehre uns den Glauben, jenes gehorsame Vertrauen, das aushält und dich preist und dich lobt, auch wenn man nichts sieht von deinem Lichte. Wollen dich jetzt besonders bitten für alle unter uns, die an der Grenze ihrer Kraft stehen, die schwermütig und belastet sind, die eine dunkle Zukunft vor sich haben, mach du ihnen dein Wort so gewiss, dass sie fröhlich von hier weggehen und ihre Lasten tragen dir zur Ehre und zu deinem Ruhme. Du wirst dich an uns wunderbar verherrlichen, weil du dein Reich sichtbar machen willst in dieser Welt, so wie du dies an Josef getan hast. Vergib uns, wo wir eigenmächtig Lösungen erstrebten, wo wir eigenmächtig handelten, ohne von dir dazu befähigt zu sein. Hilf uns, dass wir in kleinen Dingen das Treusein neu lernen. Mach uns dies bewusst für all die Entscheidungen, die bevorstehen, damit du uns segnen kannst. Wollte ich jetzt bitten für alle, die unterwegs sind im Urlaub. Du weißt, wie viele, auch der Christen, oft nicht zur Besinnung kommen. Lass du sie nicht nur in der Vielgeschäftigkeit dahinleben, sondern geh du ihnen nach, damit sie Ruhe finden in dir. Wollen dich auch bitten für unser Waldheim. Halte du deine bewahrende Hand über Kindern und Helfern. Und gib du tiefe Eindrücke, auch für die Kinder, die sich nun angemeldet haben. Wir bitten dich für alle Freizeiten, die nun stattfinden, und auch für alle eigenen Urlaubspläne. Gib uns eine Zeit, die uns stärkt, nicht nur am Leib, sondern auch im Glauben, in der Gemeinschaft mit dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen noch die zwei letzten Verse singen von diesem Lied 539, Vers 8 und 9.
Thank you.
Der Herrn Schmidt, das ist ja ein Landsmann von uns, ein Württemberger aus Pupfingen, der sehr viel Schweres mitgemacht hat im Spanischen Erbfolgekrieg, später Theologieprofessor wurde und Leiter der frankischen Anstalten in Halle. Es ist immer auch eine ganz große Bereicherung, wenn man mit den Zeugen des Glaubens zusammenwächst und merkt, wie ihre Erfahrung für uns heute wegweisend ist. Wir haben heute um 17 Uhr in den mittleren Anlagen wieder einen missionarischen Einsatz. Da unsere Reihen etwas gelichtet sind durch die Urlaubszeit, freuen wir uns über jeden, der mitgeht. Wir singen, wir haben die Posaunen nicht dabei, wir haben nicht die genügend starke Besetzung. Also wenn Sie mitgehen können, mit uns singen, die meisten kennen diese Lieder, die wir dort singen wollen und Kurzansprachen, die dann dort gehalten werden. Das ist beim Ausgang der Klettpassage in die mittleren Anlagen beim Turm des Bahnhofs. Wenn Sie in Ihrer Fürbitte bitte auch an das Waldheim denken, die nächsten 3 Wochen sind wieder fast 80 Kinder, die Helfer, dass sie Geduld haben mit den Kindern und dass es für unsere Kinder ein Eindruck wird. Es ist ja nicht leicht, auf unserem Gelände und droben im Dobelgarten ein solches Ferienwaldheim durchzuführen, mitten im Beto, wo so wenig Bäume hier gibt. Aber es ist schön, dass Familie Werner, Fräulein Werner und die anderen Mitarbeiter dies immer möglich machen. Wir sind denen auch so dankbar, die in der Küche Dienst tun, so stillschweigend mithelfen, dass dies alles geschehen kann. Am Dienstagabend haben wir unseren Bibelabend, auch über die Ferienzeit. Wir müssen sehen, ob wir im Vorderhaus sind, Gebäude 14, oder sonst hier hinten in der Kirche. Das Gemeindehaus ist während der Waldheimzeit belegt. Auch anschließend sind Bauarbeiten im großen Saal. In den Ferien ist der große Saal nicht verfügbar. Wir werden also hier hinten in der Kirche auf den Stühlen sein oder vorne im Vorderhaus. Sie werden das finden. Wir lesen die Bibellese aus der Apostelgeschichte, die fortlaufende Bibellese. Im Neukirchner Kalender kommen Sie oder im Losungsbüchlein bei der fortlaufenden Bibellese. Die wird an dem Abend dann miteinander besprochen. Wir haben auch immer wieder freudige Anlässe in unserer Gemeinde. Normalerweise wird nur der Traurigen gedacht. Unser Rolf Dürstein hat seinen Doktor bestanden. Nun zieht er weg. Ich darf ihn an dieser Stelle doch verabschieden. Rolf, steh mal auf noch. Wir freuen uns mit dir und wünschen deiner Familie auch wieder Gottes Segen am neuen Platz in Bietigheim-Bissingen. Wir haben uns gefreut, wie er hier die Jahre dann am Ende seines Studiums auch in unsere Gemeinde hineingefunden hat und auch im Posaunenchor so treu mitgeblasen hat. Und da gibt es eine Lücke, aber das ist schön, wenn manche sich so einfach dazustellen. Und wir freuen uns, dass er nun auch wieder in Bietigheim-Bissingen tätig sein könnte und auch für einen weiteren Berufsweg Gottes Segen. Unser Opfer heute ist für unsere Soweto-Arbeit bestimmt. Wir haben ja 2 einheimische Mitarbeiter dort in dem Jugendwerk Youth Alive, die wir finanzieren, damit Jugendbibelgruppen gemacht werden können. Einer dieser Mitarbeiter ist vor allem unter den jungen Ehepaaren tätig. Ich darf immer wieder betonen, es handelt sich um eine Arbeit, die versöhnend im Geist Jesu wirken will, aber evangelistisch, missionarisch geprägt ist. Wir wollen pro Monat 1600 Mark für diese beiden Mitarbeiter aufbringen. Vielleicht müssen wir es etwas erhöhen, da die D-Mark nicht mehr denselben Kurswert hat und immer dieselbe Bedeutung hat. Aber beten Sie bitte auch für diese jungen Mitarbeiter, die dort ihren Dienst tun. Ich habe sie ja vor 2 Jahren dort besuchen können, habe von diesem finanziellen Engpass gehört und es macht mir seitdem einen großen Eindruck, wie sie fröhlich stehen, obwohl sie von beiden Seiten bekämpft werden. Von den schwarzen Radikalen her sind es die Versöhner, die den Hass der schwarzen Radikalen finden. Und von den Weißen sind sie erst recht verdächtig. Und darum müssen wir hinter ihnen stehen, dass das Reich Gottes dort ausgebreitet werden kann. Der offene Abend kann nicht seine Besprechung hier in der Kirche machen, da wir noch einen Taufgottesdienst haben. Sie werden oben im Dobelgarten sein. Treppen hoch am Turm, Sie, die Leute vom offenen Abend wissen es dann. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Und dieser Segen ist mehr als nur ein Spruch, sondern es heißt doch, dass die Gegenwart Gottes mit ihnen geht, wie sie mit Josef gewesen ist, auch in der schweren Zeit im Gefängnis. Auch dann, als er zu Unrecht verdächtigt wurde und das nicht mehr zurechtgerückt werden konnte. Der Segen Gottes war mit ihm. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.